Vertikal, horizontal. Glaubens- und Gewissensfragen.
Ein Podcast von NDR Info.
Heute haben wir viele Familien, zum Beispiel die Eltern haben es auch vor einem Monat, die haben diese Kirche extra gesucht, weil der Sohn ist gefallen als Soldat in Ostukraine und die haben sich einen Ort gesucht, wo die können diese Trost finden und eine Kerze entzünden. Wir haben auch viele Mitglieder, wo die Angehörige da auch kämpfen. Viele, auch Männer und die Frauen sind hier mit Kindern alleine. Die suchen auch diese Trost hier in der Kirche.
Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine hat großes Leid verursacht und Millionen Menschen in die Flucht getrieben. Etwa 1,2 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer sind nach Deutschland gekommen. Viele auch mit einer Glaubensüberzeugung im Gepäck. Wo finden Sie hier in einer Ausnahmesituation neuen Halt, eine religiöse Heimat?
Die ukrainische griechisch-katholische Gemeinde in Hannover möchte solch eine Heimat bieten. Dort sind wir zu Gast und erfahren, wie die Gemeinde sich für Geflüchtete engagiert.
Im zweiten Teil dieses Podcasts schauen wir in die Ukraine. Auch dort verlieren Menschen gerade ihre religiöse Heimat, weil das Verhältnis der beiden orthodoxen Kirchen vergiftet ist, wie es einer der Experten ausgedrückt hat, der uns die Hintergründe der Kirchenkrise später erläutert.
Der Glaube ein Trost? Krieg in der Ukraine. Darum geht es heute in Vertikal Horizontal, dem Podcast aus der Redaktion Religion und Gesellschaft. Herzlich willkommen sagen Brigitte Lehnhoff
und Florian Breitmeier. Brigitte, du hast in Hannover die ukrainische griechisch-katholische Gemeinde St. Volodymyr im Stadtteil Großbuchholz besucht. Wie bist du gerade auf diese ja eher kleine Gemeinde gekommen?
Das hat sich ergeben durch den Besuch bei einer ukrainischen Familie. Die Mutter erzählte mir, dass ihr 9-jähriger Sohn regelmäßig samstags in der ukrainischen griechisch-katholischen Gemeinde zur Schule geht. Das hat mich neugierig gemacht und Ende September habe ich mir das mal angeschaut. Erst einmal kurz ein paar Worte zur räumlichen Situation. Das Kirchengebäude betritt man durch einen kleinen Vorraum, der vollgestopft ist mit Kartons, in denen Sachspenden für ukrainische Kriegsgebiete verpackt sind. Und von dort geht es dann direkt in den Gemeindesaal. Großes Fenster, Tische, Stühle, Bücherschränke, ein großer Bildschirm an der Wand und für den Unterricht extra aufgestellt eine Leinwand. In der ersten Stunde ist ukrainisch Unterricht angesagt. Die Lehrerin arbeitet mit einem digitalen Quiz und auf der Leinwand werden dazu verschiedene Antwortmöglichkeiten gezeigt. Zum Beispiel geht es um die grammatischen Fälle, wie viele gibt es im Deutschen, wie viele im Ukrainischen. Zehn Kinder sind an diesem Samstag da, im Alter von 3 bis 14, und alle sind voll dabei, was man besonders merkt, wenn ein Kind die richtige Lösung hat.
Jetzt haben wir schon gemerkt, was in der Gemeinde passiert, aber wie ist es denn überhaupt zu diesem Unterricht gekommen?
Erläutert hat mir das Maria Maximtsev, die Ehefrau des Pfarrers. Es ist wohl so gewesen, dass mehrere geflüchtete Lehrerinnen, die hier nicht in ihrem Beruf arbeiten, bei der Gemeinde angeklopft haben mit dem Angebot, Kinder zu unterrichten. Tetjana Natenko, die Ukrainischlehrerin, engagiert sich nicht nur samstags für die Kinder. Ihre Arbeit erläutert Maria Maximtsev.
Es gibt viele Kinder, die trotz, dass die deutsche Schule besuchen, die machen nachmittags noch die ukrainische Unterricht. Jeden Tag zum Beispiel im Online mit ukrainischen Kindern zusätzlich. Und dann später schreiben die auch Prüfung und diese Prüfung wird anerkannt. Und dann die Kinder gehen von 1. zu 2., von 2. zu 3., von 3. zu 4. Klasse in der Ukraine, obwohl die leben hier. Zum Beispiel, wenn die eine Hausaufgabe haben. Sie prüft das und unterstützt die Kinder und hilft, dass die weiterkommen, dass die weiter sich entwickeln in diese Sprache, Schrift, Schreiben und Sprechen auch und Lesen auch.
Das klingt ja schon nach einem ziemlich anspruchsvollen Tagesprogramm für Kinder.
Also diesen Online-Unterricht machen nicht alle mit, aber die Samstagsschule ist vielen Familien einfach grundsätzlich wichtig. Warum, das habe ich zum Beispiel Alla Piftorak gefragt. Sie ist 73 Jahre alt und begleitet ab und zu ihren 9-jährigen Enkel Samson in die ukrainische griechisch-katholische Gemeinde, obwohl sie selbst sich der orthodoxen Kirche der Ukraine zugehörig fühlt.
Uns ist es wichtig, dass er weiß, wo seine Wurzeln sind. Die sollen hier nicht abgeschnitten werden. Wir möchten, dass er weiß, wo er geboren wurde, dass er die ukrainische Kultur und Sprache lernt, damit das nicht in Vergessenheit gerät.
Das bedeutet aber, es gibt neben Ukrainisch auch noch andere Unterrichtsfächer.
Ja, in der zweiten Stunde hat Natalia Kirik unterrichtet. Ich würde es als Landes- oder Gesellschaftskunde bezeichnen. Sie hat zum Beispiel über die Kosaken gesprochen, aber auch über den 1. Oktober, das ist der Tag der Landesverteidigung, und über den Begriff Heimat. In der dritten Stunde ging es dann kreativ zu. Larissa Malaschenkova, von Beruf Schneiderin, hatte den Kindern Stoffe mitgebracht, Wattepads, Wollfäden und Scheren.
Wir machen einen Engel, dass er uns beschützt von alles Böses.
Also man kann für sich behalten, man kann auch den schenken, die am Front kämpfen für die anderen und für den Land.
Ich mache ihn einmal für mich und für die ukrainischen Kämpfer, dass die was haben, was sie beschützt.
Jetzt haben wir also vom Ukrainischunterricht gehört, auch Landeskunde. Wie steht es denn mit dem Religionsunterricht? Das läge doch nahe in einer Kirche.
Ja, auch Religion gehört fest zum Stundenplan. An diesem Samstag war die Lehrerin aber verhindert und ich habe sie noch einmal extra befragt. Halina Wirstjuk hat auch in der Ukraine Religion unterrichtet und sie selbst ist griechisch-katholisch. Da in die Samstagsschule aber auch Kinder kommen, die bisher wenig mit Religion zu tun hatten oder einer anderen Konfession angehören, geht es ihr vorrangig darum, über das Leben Jesu Werte für das Miteinander zu vermitteln. Also andere zu respektieren oder zu unterstützen, aber auch Verantwortung zu übernehmen für das eigene Tun.
Die Methode, mit der ich hier arbeite, ist, viel in der Bibel zu lesen und zu beten. Wir machen auch oft ein Quiz, sehen Videos, arbeiten mit Medien, so dass die Kinder es verstehen und leicht annehmen können. Aber Bibel und Gebet sind wichtig.
Es wird ja jetzt schon deutlich, es gibt ein großes pädagogisches Engagement für die Kinder. Aber wie sieht es denn bei den Erwachsenen aus? Kommen durch den Krieg jetzt mehr Menschen in die Gemeinde?
Ja, es kommen mehr Menschen, sagt Pfarrer Roman Maximtsev, aber nicht alle aus religiösen Gründen.
Da kommen zu uns beide, die suchen Tröstung und andere, die suchen ukrainische Sprache, weil das ist Teil unseres Lebens und ist wichtig, ukrainische Sprechige finden und zusammen kommunizieren. Gemeinsam Sorge austauschen und vielleicht einen Rat, eine Idee finden. Da ist Stützung für alle Ukrainer, die hier in Hannover leben.
Also die Kirche versteht sich als eine Art Knotenpunkt zur Kommunikation einerseits, aber eben auch als ein Ort der konkreten Seelsorge.
Ja, und Maria Maximtsev betont auch, wie die Gemeinde sich verändert hat. Früher, so sagt sie, sind normale Familien gekommen, die schon lange in Deutschland leben.
Heute haben wir viele Familien, zum Beispiel die Eltern haben es auch vor einem Monat, die haben diese Kirche extra gesucht, weil der Sohn ist gefallen als Soldat in Ostukraine und die haben die Kirche gesucht, wo die können wirklich trauen, weil die Leichen von der Sohn, diese russische Soldat, haben nicht zurückgegeben. Und die haben sich einen Ort gesucht, wo die können diese Trost finden und eine Kerze entzünden. Wir haben auch viele Mitglieder, wo die Angehörige da auch kämpfen. Viele auch Männer und die Frauen sind hier mit Kindern alleine. Die suchen auch diese Trost hier in der Kirche.
Das hört sich nach viel Zulauf an. Der Pfarrer allerdings hatte mir im Vorgespräch gesagt, getauft zu sein sei nicht gleichbedeutend mit religiös zu sein. Und nach der Flucht bräuchten viele die Kirche nicht.
Ich denke, es ist normale menschliche Verhältnis. Wenn gut ist im Leben, dann bildet ein Mensch für sich eine Idee, ich bin allein so stark, brauche dann auch automatisch Gott nicht anzubeten oder danken. In die erste Jahr, als die Krieg anfang, da war viele zur Kirche gegangen. Ob einfach sprechen, einfach eine Kerze anzünden und jetzt, sie haben etwas Hilfe bekommen oder Unterstützung oder sie lernen deutsche Sprache oder schon arbeiten, dann dieses Gefühl zur Kirche gehen, ausgedünnt und nicht wie früher war.
Für dieses ausgedünnte Gefühl, wie Pfarrer Roman Maksymtsev es ausdrückt, gibt es natürlich noch andere Gründe. Die in Europa verbreitete Säkularisierung, vor allem aber die sowjetische Geschichte, ruft der Pfarrer in Erinnerung.
Die kommunistische Regierung verbietet Religion. Dadurch existieren Menschen, die aus der Ukraine kommen und die sagen, wir sind getauft. Aber mehr oder weniger brauchen nicht die Kirche.
An diesem Punkt möchte ich kurz einen Sprung von Hannover nach Braunschweig machen. Dort habe ich Petro Terlecki getroffen, Priester ebenfalls der ukrainischen griechisch-katholischen Kirche und zuständig für Braunschweig und Göttingen. Er hat noch einen anderen, wie ich finde, wichtigen Grund dafür genannt, dass es die Suche nach religiöser Beheimatung wohl gibt, aber nicht in großem Umfang.
Und dann in den 90er, nach dem Zerfall der UdSSR, also die alte so Sehnsucht nach Religion, nach Kirche, nach Bräuchen, Tradition ist geblieben. Und man hat dann tausendfach Gotteshäuser, Kirchen gebaut. Also bei den Orthodoxen ganz gerne mit vergoldeten Kuppeln, Glocken und so weiter. Nicht? Aber man hat es irgendwie versäumt, systematisch mit Menschen, mit den Gemeinden zu arbeiten, die Kinder zu erziehen. Das muss ich so offen sagen, nicht nur auf der Seite der orthodoxen Kirche, sondern auch leider bei den griechisch-katholischen bei uns. Die Sehnsucht nach Gott wird nicht immer also mit Zugehörigkeit zu gewisser Kirche bzw. Konfession gleichgestellt.
Brigitte, wenn wir jetzt mal versuchen, das zusammenzufassen, wer mit welchen Motiven die Kirche aufsucht, wie würdest du das aufschlüsseln?
Also als Beispiel nehme ich einfach mal den Gottesdienst, zu dem 50 bis 100 Besucher kommen. Darunter sind natürlich diejenigen, die schon lange der ukrainischen griechisch-katholischen Gemeinde angehören. Und dann sind eben auch Geflüchtete da. Für eine Gruppe der Geflüchteten steht exemplarisch das Ehepaar Alexander und Oksana, er 69, sie 65, beide griechisch-katholisch.
Ich bin von Beruf Architekt. In der Ukraine gibt es viele griechisch-katholische Kirchen, die ich gebaut habe. Wir leben hier in Laatzen bei Hannover und wurden schon von anderen Kirchen eingeladen, von der katholischen und von der evangelisch-lutherischen. Aber zum Gottesdienst kommen wir nur hierher. In die anderen Kirchen gehen wir zum Konzert oder solchen Veranstaltungen.
Wir sind in dieser Kirche wie zu Hause.
Wenn man da jetzt zuhört, dann kann man zunächst mal festhalten, es gibt also auf der einen Seite tatsächlich die konfessionell Überzeugten, die zur Kirche, zur Gemeinde gehen.
Genau. Dann gibt es aber auch Menschen, die eigentlich orthodox sind.
Aus meiner Sicht kommen zu uns auch Orthodoxe, wenn sie sich hier geborgen fühlen. Da es gibt ein paar Menschen, die haben gesagt, wir wollen nicht konvertieren zur griechisch-katholischen Kirche, aber wir wollen gemeinsame Kirche erleben und dann humanitäre Hilfe und so weiter gemeinsam arbeiten. Zu uns kamen auch die, haben ihr Wurzeln als Krim-Tataren gehabt. Sie sind auch hier. Und manche haben jüdische Wurzeln. Sie sind auch bei uns. Nicht in religiöse Leben, aber in unsere soziale Arbeit und humanitäre Hilfe.
Humanitäres Engagement ist da ein ganz wichtiges Stichwort. Über dieses Engagement finden einige überhaupt zur Gemeinde und darüber dann auch den Zugang zum Glauben. Der Pfarrer berichtet zum Beispiel von einem Mann, der ihm Folgendes erzählt habe.
Jetzt fühle ich in Ihrer Kirche, wenn jedes Mal hier reinkomme, etwas wie eine Energie. Ich gehe müde zur Kirche und wenn ich gehe aus der Kirche, bin ich wieder stark, wieder aufgeladen. Er fühlt diese Segnung persönlich und da freue ich mich sehr, solche Aussage zu hören. Und ich denke, da viele fühlen so, aber sagen sie nicht weiter.
Nun war ja unsere Ausgangsfrage, wo finden geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer eine religiöse Beheimatung, wenn sie denn überhaupt eine suchen? Und die Beispiele, die wir gehört haben, das deute ich jetzt mal so, dass der Krieg in gewisser Weise auch religiöse oder konfessionelle Grenzen auch fließender und offener gemacht hat.
So würde ich es auch beschreiben, weil zum Beispiel hier in Hannover Menschen auch zwischen der russischen orthodoxen Auslandskirche und der orthodoxen Kirche der Ukraine wechseln. Diese Wechsel sind, so wurde mir gesagt, meist politisch motiviert und haben etwas zu tun mit der Situation in der Ukraine. Und auf die wollen wir gleich schauen.
Dann werfen wir jetzt einen Blick in die Ukraine. Dort gibt es nämlich eine massive Krise zwischen den beiden orthodoxen Kirchen. Jüngster Höhepunkt ist da ein Gesetz vom ukrainischen Parlament im August verabschiedet. Und das zielt darauf, die ehemals mit Moskau verbundene ukrainische orthodoxe Kirche verbieten zu können. Nun hat die Leitung dieser Kirche im Februar 2022, also unmittelbar nach Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine, diesen Angriff Russlands klar verurteilt. Und im Mai 2022 hat sich die Kirche dann auch vom Moskauer Patriarchat losgesagt und für selbstständig und unabhängig erklärt. Und sie hat sich auch dagegen verwahrt, dass der Moskauer Patriarch Kirill den Krieg als Heiligen Krieg bezeichnet. Das sind ja jetzt erst einmal klare Worte, aber das reicht der Regierung in Kiew nicht. Und da fragt man sich natürlich, Brigitte, warum überzeugt das nicht?
Das hat einmal sicher mit der hochemotionalen Situation des Krieges und des Leids zu tun, das Russland durch seinen Angriff in die Ukraine gebracht hat. Wut und Trauer sind natürlich groß. Da hat sich einfach ein bestimmtes Bild weiter verstärkt. Und das ist mir übrigens auch hier bei meinen Recherchen begegnet. Man glaubt der Kirche die Abwendung von Moskau einfach nicht. So hat es auch Roman Maximtsev ausgedrückt, Pfarrer der ukrainischen griechisch-katholischen Gemeinde in Hannover.
Sie haben ihre Schilder gewechselt und es gibt keine Moskauer Patriarchat, aber die Hierarchie bleibt gleich, die Bischöfe, und sie haben gleiche Relationen mit Moskau.
Dieser Eindruck wird sich ja auch dadurch verstärkt, dass es unter Gemeindemitgliedern nach wie vor auch pro-russische Ansichten und Haltungen gibt und vereinzelt beten Priester im Gottesdienst auch noch für den Moskauer Patriarchen Kirill. Gravierender ist aber wohl, dass es nachweislich Kollaborateure mit Russland gab. Die kritische Haltung gegenüber der Kirche ist also nicht aus der Luft gegriffen. Das dürfe aber kein Grund sein, die ganze Kirche zu verurteilen, meint Thomas Bremer. Der katholische Theologe ist emeritierter Ostkirchenkundler an der Uni Münster.
Es gibt solche Fälle. Es gibt Fälle von Kollaboration, von Unterstützung für die Russen. Viele dieser relativ wenigen Leute insgesamt sind heute auf russischem oder russisch kontrolliertem Territorium. Andere sitzen in ukrainischen Gefängnissen oder sind dafür bestraft worden. Aber die Frage ist eben, ob das etwas ist, was diese Menschen betrifft oder was die Kirche betrifft. Es gab zum Beispiel auch eine große Zahl, eine relativ große Zahl von Kollaborateuren mit den Russen bei der Polizei oder im Geheimdienst. Und kein Mensch denkt deswegen daran, die Polizei zu verbieten oder den Geheimdienst zu verbieten. Das heißt, es gibt solche Fälle, die muss man bestrafen. Jeder kann verstehen, dass in einer Kriegssituation, dass man da besonders vorsichtig sein muss. Aber bei einer Kirche darf man eben nicht die Taten von Einzelnen berücksichtigen, um damit die Kirche anzuklagen, sondern man muss eben die offizielle Position der Kirche nehmen. Und die ist sehr eindeutig.
Und trotzdem steht die ukrainische orthodoxe Kirche massiv unter Druck. Auf lokaler Ebene ist es zum Beispiel so, dass Kommunen Kirchengemeinden ihre Gebäude entziehen und Gemeinden sogar verbieten, obwohl das nicht in ihrer Kompetenz liegt und ganz klar verfassungswidrig ist. Aber der Staat beanstandet das nicht. Und das ist natürlich eine Einschränkung der Religionsfreiheit. Es gibt auch Übertritte von Gemeinden zur 2018 neu gegründeten orthodoxen Kirche der Ukraine. Die Namen der konkurrierenden Kirchen sind leider sehr ähnlich. Wie diese Übertritte aber oft ablaufen, hat mir im Videogespräch Sergej Bortnik geschildert, Professor an der Kiewer Theologischen Akademie der ukrainischen orthodoxen Kirche.
Also außerhalb der größeren Städten gibt es diese Dörfer, wo eine Pfarrgemeinde existiert, die zu unserer Kirche gehörte. Und dann gibt es diese Abstimmung. Und dann sagen die Lokalbehörden, alle Menschen, die hier leben, und die, das ist eine Formulierung offizielle, die ein Gefühl haben, dass sie zu dieser Ortsgemeinde gehören, dürfen abstimmen. Und dann, das ist das Problem, also es gibt eine Kerngemeinde, die zum Beispiel jeden Sonntag zum Gottesdienst kommt. Und manchmal war es so, sie feiert Gottesdienst und irgendwo 2 Kilometer entfernt gibt es diese Abstimmung. Dort kommen andere Bewohner dieses Dorfes zum Beispiel, aber auch andere Menschen. Und sie organisieren eine Abstimmung, dass die Pfarrgemeinde ihre Zugehörigkeit wechseln will. Es gibt solche Fälle, mehrere.
Also wenn ich nun den Theologieprofessor Sergej Bortnik richtig verstanden habe, dann ist es so, dass es Abstimmungen in Kirchengemeinden gibt, wo die Frage gestellt wird, ob sie wechseln wollen. Und zu diesen Abstimmungen dann aber auch Menschen kommen, die gar nicht zur Kerngemeinde gehören, sondern mehr aus dem politischen Umfeld einer Kommune.
Ja, so habe ich es auch verstanden und so ist es auch vielfach nachzulesen, dass es genau so abläuft.
Und wie gehen dann die Priester damit um?
Ja, oft passiert Folgendes. Der Priester und die Kerngemeinde suchen sich Privaträume, wo sie dann den Gottesdienst zelebrieren.
Also 300 Meter voneinander zelebrieren 2 Pfarrgemeinden mit 2 Priestern diese getrennte Gottesdienste. Die Kerngemeinde bleibt also bei dem alten Priester sozusagen und die Gläubigen, die weniger kirchlich sind, würde ich sagen, aber mehr politisch geprägt sind, dann stimmen sie für diesen Übertritt ab und dann gibt es solche Situationen.
Ist es denn so, dass durch diese Übertritte die neu gegründete orthodoxe Kirche der Ukraine einen großen Zulauf erfährt?
Die ältere, ehemals Moskau zugehörige Kirche ist immer noch die größere, sowohl von der Zahl der Gemeinden als auch der Priester. Und die Ende 2018 mit kräftiger Unterstützung des Staates neu gegründete orthodoxe Kirche der Ukraine hat offenbar gar nicht genügend Priester. Übergetretene Gemeinden stehen jedenfalls oft ohne geistliche Leitung da.
Aber dieses Vorgehen, das ja nun auch nicht wenige als brachial bezeichnen würden, sorgt doch auch für Verbitterung. Also ich stelle mir vor, dass es auch viele kämpfende Soldaten gibt, die eben dieser Kirche nach wie vor verbunden sind und die auch angehören.
Das ist so und Thomas Bremer sagt dazu Folgendes.
Der Staat hat zum Beispiel auch, das ist eine dieser diskriminierenden Maßnahmen, verboten, dass diese Kirche Militärseelsorge hat. Das heißt, die Priester dieser Kirche dürfen offiziell nicht an die Front und dürfen sich nicht seelsorgerisch um die Männer kümmern, um die Soldaten und Männer und Frauen. Ich weiß, dass es viele Priester gibt aus dieser Kirche, die zum Beispiel sich melden als Sanitäter oder als Hilfsleistende, als Fahrer, die dann eben so an die Front kommen, damit auch die Armee unterstützen und dabei auch versuchen, mit den Soldaten ins Gespräch zu kommen und eben Militärseelsorge an den Soldaten zu leisten. Aber es ist natürlich sehr schwierig. Man kann auf der Website der Kirche immer wieder lesen, wenn es Beerdigungen gibt von gefallenen Soldaten, die dieser Kirche angehören.
Jetzt möchte ich an dieser Stelle nochmal auf das Gesetz zu sprechen kommen, das es ja ermöglichen soll, die ukrainische orthodoxe Kirche, die ehemals mit Russland und Moskau verbunden war, zu verbieten. Wie ernst ist denn dieses Gesetz, dieser Plan zu nehmen?
Erstmal vorab dazu, aus Sicht des UN-Hochkommissars für Menschenrechte ist es fraglich, ob dieses Gesetz mit der Religionsfreiheit vereinbar ist. Jetzt zur Umsetzung. Nach ukrainischer Religionsgesetzgebung ist es so, dass jede Gemeinde und jede religiöse Organisation, also jedes Kloster, jedes Seminar, jedes Bistum, einzeln registriert werden muss. Keine Kirche ist als solche insgesamt registriert. Wollte man die ehemals Moskau zugehörige Kirche auflösen, müsste man eigentlich Verfahren gegen jede einzelne der 10.000 Gemeinden anstrengen.
Aber was man machen kann natürlich und woran wohl gedacht ist, ist, dass man beginnt mit den Zentren. Wenn man also die Bistümer, die ja auch registriert sind als einzelne Organisationen, wenn man die verbietet oder eben auch die Metropolie selber, also das Zentrum dieser Kirche, die Metropolie in Kiew, wenn man das verbietet, dann hat man natürlich die Gemeinden sozusagen kopflos gemacht und dann wird man sich nicht um einzelne Dorfgemeinden groß kümmern, die nichts tun sozusagen, die ihren Sonntagsgottesdienst weiter feiern, aber man hat damit die Existenz dieser Kirche eigentlich unmöglich gemacht. Beobachter vermuten, dass man in diese Richtung vorgehen wird.
Der orthodoxe Theologe Sergej Bortnik hat kürzlich einen Vorschlag gemacht, das Gesetz als Chance zur Versöhnung zu nutzen. Da man ja offiziell mit Moskau gebrochen hat, kommt aus Bortniks Sicht dem ökumenischen Patriarchat von Konstantinopel die entscheidende Rolle zu. Patriarchat von Konstantinopel ist ein historischer Begriff und das Oberhaupt, derzeit Bartholomäus I., hat unter allen orthodoxen Kirchen eine Ehrenstellung.
Es wäre logisch als erster Schritt, dass wir mit dem ökumenischen Patriarchat wieder versöhnt werden, dass wir wieder eucharistische Gemeinschaft haben. Und das ist die Idee. Und ich weiß, es gibt solche Stimmungen auch im ökumenischen Patriarchat. Also wir suchen diese kanonische Lösung, nicht politische, sondern kanonische Lösung für die OOK.
Kanonische Lösung heißt, es geht um eine offizielle kirchliche Anerkennung, sodass beide Kirchen friedlich nebeneinander existieren könnten. Dafür müsste aber ein Sonderstatus her. Warum ist das so? Ein kompletter Kirchenübertritt kommt nicht in Frage, weil die ältere orthodoxe Kirche die jüngere nicht als vollwertig anerkennt. Außerdem ist es orthodoxe Tradition, dass es auf einem Gebiet nicht zwei autokephale, also selbstständige Kirchen mit eigenem Oberhaupt geben kann. Es gibt aber in der Ukraine eine autokephale Kirche, die 2018 neu gegründete und wenig später vom ökumenischen Patriarchen anerkannte.
Und dann ist die Frage, wie wird die OOK vom Moskauer Patriarchat befreit, entfernt und so weiter, ohne dass sie mit OKU vereinigt wird. Und das ist eine komplizierte kanonische Prozedur. Also es gibt Weltorthodoxie, es gibt 15 oder mehr lokale orthodoxe Kirchen. Es gibt keine eindeutige Prozedur, wer diese Entscheidung treffen darf. Also wenn wir nicht durch die Vereinigung gehen, sondern neue Rechte oder neue Zugehörigkeit für die OOK schaffen, dann ist es eine richtig schwierige Prozedur auf der Weltebene, auf der Ebene der Weltorthodoxie und nicht innerhalb der Ukraine. Das ist das Problem.
Und wie schätzt der Theologe selbst die Chancen für seinen Vorschlag ein?
Bortnik sagt, dass einige Bischöfe da mitgehen würden, andere aber nicht. Und zum Teil sei das gar kein rein kirchliches Problem. Er sieht die Priester und Bischöfe geprägt durch die Regionen, in denen sie leben, und spricht von unterschiedlichen Identitäten im Land. Diese quasi gesellschaftliche Trennung müsse die Politik in den Fokus nehmen und nicht zusätzlich für Spaltung sorgen.
Wenn zum Beispiel ich lebe im Cherson-Gebiet, ich bin ein Priester oder ein Gläubiger und ich sehe, der Staat macht Druck auf meine Kirche. Der Staat verbietet meiner Kirche zu existieren. Unsere Pfarrgemeinde geht weg, also das Gebäude gehört jetzt zu der OKU-Gemeinde. Wir haben jetzt keinen Platz, kein Gebäude für die Gottesdienste. Dann werde ich so anti-ukrainisch geprägt. Ich will für diesen Staat weniger machen als früher. Und das ist das Problem.
Thomas Bremer, der Ostkirchenexperte, stimmt Sergej Bortnik grundsätzlich zu.
In Zeiten des Krieges und des Angegriffenseins ist natürlich Einheit notwendig und dieser Konflikt bringt Zwist in der Ukraine, den keiner braucht, außer den Russen, den außer den Russen keiner braucht.
Mit einer Annäherung der beiden Kirchen im Sinne dieser Einheit rechnet Thomas Bremer aber nicht.
Also ich sehe nicht, dass es jetzt bald eine Versöhnung zwischen diesen beiden orthodoxen Kirchen geben kann. Dazu ist die Situation zu vergiftet. Die orthodoxe Kirche der Ukraine hat offenbar beschlossen, mit der anderen, mit der ukrainischen orthodoxen Kirche keine Verhandlungen zu führen, sondern sie warten ab, dass die andere Kirche verboten wird und gehen davon aus, dass dann viele Gemeinden zu ihr kommen werden, dass sie die einzige orthodoxe Kirche in der Ukraine sein wird. Das heißt, sie haben gar kein Interesse am Dialog.
Wir haben heute einen großen Bogen gespannt von der lokalen Ebene einer Kirchengemeinde in Hannover, in der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine eine neue Heimat finden, bis hin zur Kirchenpolitik in der Ukraine, wo möglicherweise ein Kirchenverbot bevorsteht. Der Glaube, ein Trost, Krieg in der Ukraine. Das war heute unser Thema in Vertikal Horizontal, dem Podcast aus der Redaktion Religion und Gesellschaft. Diesen Podcast könnt ihr auch hören in einer längeren Fassung. Man findet sie in der ARD Audiothek oder unter ndr.de/info.
Für Anregungen und Kritik gibt es wie immer eine Mailadresse vertikalhorizontal in einem Wort vertikalhorizontal@ndr.de. Danke fürs Zuhören und für Ihr Interesse, sagen Brigitte Lehnhoff
und Florian Breitmeier. Tschüss.